mit all den Masken auf und dem Singen und man darf gar nicht so richtig singen, damit nicht so viele, was auch immer, Viren oder Bakterien oder was auch immer da so in einem drin sind, herauskommen. Und doch Freude. Wir sind froh darüber, dass wir miteinander feiern können. Im letzten Jahr mussten wir diesen Heiligabend-Gottesdienst, also nicht diesen jetzt heute, sondern vor einem Jahr absagen, kurz vorher noch sagen, geht nicht, bleibt alle zu Hause, macht's über die Übertragung. Jetzt können wir wenigstens miteinander feiern, das ist schon eine tolle Sache. 24 Mal Weihnachten neu erleben. Weihnachten ist ja eins der Feste, wo fast alle in die Kirche gehen. Und man hat die Weihnachtsgeschichte schon zum 20., 50., 70., 100. Mal gehört. Und was soll da noch Neues geschehen? Jesus liegt immer noch in der Krippe und Ochs und Esel und die Hirten. Und doch, um Weihnachten noch einmal neu zu erleben und zu verstehen, was da passiert ist, haben wir gesagt, wir wollen dieses Jahr in der Advents- und Weihnachtszeit das noch einmal neu beleuchten. Etwas andere Predigttexte, etwas andere Aufmachungen und so weiter und so weiter. Das geht im Bedarfsfall schon so. Kannst ruhig einen weiter oder zwei? Ja, die Formatierung ist immer ein bisschen unterschiedlich. Wenn ihr so ein Schild seht, was löst das in euch aus? Ich habe das ja auf rosa Papier gedruckt, damit es ein bisschen freundlicher ist. Ich habe auch eine etwas andere Schrift gewählt, damit sie etwas... Aber wenn man so ein Ding liest, man geht ins Restaurant mit seiner Familie oder mit seinem besten Freund und sagt, komm, heute Abend wollen wir mal etwas essen gehen und dann sieht man vorne am Restaurant so ein Schild, geschlossene Gesellschaft. Das ist nicht sehr einladend. Und wenn man dann sagt, wir würden aber gerne, gehören Sie denn zu dieser Gesellschaft dazu? Und die Leute, oder wir sagen dann, naja, eigentlich nicht, naja, kommen Sie mal mit. Und man geht dann in irgendeine Ecke, hier haben wir vielleicht noch einen kleinen Tisch für Sie. Und wenn Ihnen, eigentlich denkt man dann, vielleicht wären wir heute Abend doch nicht hierher gekommen, wären vielleicht in irgendein anderes Restaurant, nicht zum Griechen, sondern zum Türken oder so irgendwie. Man fühlt sich nicht ganz mit dabei, geschlossene Gesellschaft, sehr einladend, sehr entgegenkommend. Anders ist das, wenn man dann aber eine Einladung hat. Und die Leute fragen dann, gehören Sie zu dieser Gesellschaft? Man sagt, ja, und hat dann die Einladung, da steht da ein Name drauf, das ist schon was anderes. Man ist herzlich eingeladen, man weiß, ja, die anderen müssen draußen bleiben, ich darf durch. Das ist schon ein anderes Gefühl, eingeladen zu sein, namentlich, mit einer Karte und da stehst du dann drauf. 80 Jahre Geburtstagsfeier, 50 Jahre Ehe oder Hochzeitsfeier oder so irgendwas oder Max-Planck-Institut, Nobelpreis, miteinander feiern. Mühlheim hat wieder einen. Vor so und so vielen 100 Jahren hatten wir ja schon mal einen, ich glaube in Chemie und jetzt in Kohleforschung und was weiß ich was. Das ist schon eine tolle Sache. Zunächst mal ist es dann vielleicht so, mir geht es jedenfalls so, man setzt sich dann zu den Leuten, die man kennt ja bei weitem nicht alle, setzt sich zu den Leuten, die man kennt und man guckt erst so ein bisschen, was machen die denn da und so weiter und so weiter. Und üblicherweise ist derjenige, der dann einlädt oder das Pärchen oder das Paar, was dann eingeladen hat, stellt dann der Reihe nach die Leute vor. Und zu jedem Namen, zu jeder Person wird der Name gesagt und wie man mit ihm verbunden ist und sagt ein paar nette Worte und sagt, schön, dass du da bist, extra aus, wer weiß wo angereist. Und plötzlich ist die Atmosphäre eine andere Atmosphäre. Man kennt die Leute zwar immer noch nicht, aber man hat einen Namen und einen Bezug. Ach, Sie haben mit dem Bräutigam zusammen studiert. Wo war denn das? Erzählen Sie mal. Ach, Sie wohnen neben Professor so und so viel, der den Nobelpreis. Sie sind sein echter Nachbar. Wie ist das denn so neben ihm? Und schon ist man im Gespräch drin. Man gehört dazu. Man ist eingeladen. Man ist vorgestellt. Das ist so ein Stück weit das, was in diesem Gottesdienst deutlich gemacht werden soll. Gott sieht dich. Er sieht dich von Weitem, ob du fern bist oder nahe bist. Gott sieht dich, Gott sieht uns, er kennt uns, er kennt uns beim Namen, er lädt uns ein. Wir sind bei ihm herzlich eingeladen und hochwillkommen. Wir feiern heute Jesu Geburtstagsfeier, Geburtstagsparty. 2000 Jahre und irgendwas. Das ist schon mehr als ein 80. Geburtstag. Das ist schon eine ganze Menge. Und du bist mit eingeladen, du bist mitten dabei. Er hat dich persönlich eingeladen. Und wir mussten ja als Gemeinde eine namentliche Anmeldung, und das haben wir auf Karten und Listen, was weiß ich was, und jeder, der so eine Anmeldung geschickt hat, ist namentlich bekannt. Wir müssen dich ja auch dann verfolgen, wenn wir hier irgendwie einen Ausbruch haben. Namentlich bekannt, keine geschlossene Gesellschaft, herzlich willkommen. Feste spielen in der Bibel eine große Rolle. Wenn man mal mit so einem Filter sich die Geschichten in der Bibel, Altes und Neues Testament, anschaut, dann wird einem deutlich, dass von vorne bis hinten Feiern da sind. Für Jesus spielt das auch eine ganz, ganz wichtige Rolle. Entweder sind es religiöse Feste, aber eben auch Hochzeiten, Dankfeste, Erntedankfeste, Einweihungsfeste, was weiß ich was. Die Bibel ist voll von solchen Sachen. Manchmal haben wir ja eher den Eindruck, wenn man in die Kirche geht, dann steht da vorne jemand mit dem Zeigefinger und sagt, wehe dir, letztes Jahr hast du dies und jenes getan oder eben nicht getan, musst besser werden. Das erwartet man von Kirche, das muss man so tun. Aber eigentlich ist das, was wir in der Bibel lesen, sind Feste, Feiern. Jesus, für Jesus sind Feste auch eine ganz, ganz wichtige Sache. Sein erstes Wunder macht er auf einer Hochzeitsfeier, und da macht er nicht Wein zu Wasser, sondern Wasser zu Wein. 6 große, riesige Krüge mit mehreren 100 Liter Wasser zu Wein. Das erste Wunder Jesu bei einem Fest, bei einer Feier. Freut euch, denn heute ist uns der Heiland geboren. Wir feiern miteinander, denn der Erlöser dieser Welt ist gekommen. Er ist da. Weihnachten ist das Fest der Feste. Weihnachten ist das Fest der Feste. Mit Kerzen und mit Lichtern, mit Geschenken, mit Weihnachtsbaum, mit irgendwelchen Leuten, die merkwürdig gekleidet sind, rot oder was auch immer. Lieder, die man sonst nie singen würde. Und zu Weihnachten wird es richtig schön gesungen. Weihnachten, das Fest der Feste. Und doch, gerade wenn man als Familie zusammen feiert, wenn man miteinander zusammen ist, dann sind da schon auch, für Kinder sind Feste, ist das Weihnachtsfest ein wunderschönes Fest mit Geschenken, natürlich. Aber es gibt Erwachsene, die würden gerne mit jemand anders feiern, aber sie sind alleine, sie sind einsam. Es gibt Leute, die gerne mit ihrer Familie feiern würden, aber es ist Streit, man kommt nicht zusammen, und das letzte Mal hat man sich so gefetzt, dass man sagt, ach komm. Menschen sind mit einem schweren Schicksalsschlag und möchten dieses Weihnachten eigentlich gar nicht feiern. Da soll niemand kommen, weil ich mich noch erinnere an den und die Person. Das sollten wir wissen, wenn wir fröhlich feiern. Es gibt Menschen, für die ist Weihnachten ein echtes Problem. Feiern nicht gerne, weil sie erinnert werden an den einen und den anderen. Jesus hat gerne gefeiert, hat eingeladen, und er vergleicht den Himmel an verschiedenen Stellen mit einer Feier, mit einem Festmahl, zu dem wir eingeladen sind. Eine ganz, ganz wunderbare Sache. Und wenn Jesus dann zu einer Feier, zu einem Festmahl selber eingeladen war, dann hat er häufig Geschichten erzählt, Gleichnisse. Eins dieser Gleichnisse hören wir heute, darum soll es heute gehen, eine Geschichte, das Gleichnis vom verlorenen Sohn, eigentlich die Geschichte von 2 Söhnen. Und wir haben die Mutter dieser beiden Söhne eingeladen und wollen ein wenig hören, wie die Mutter das erlebt hat.
Was hätte ich denn machen sollen, als unser Sohn kam und sagte, er wollte das Erbe haben? Das Erbe einfordern. Wir lebten doch noch, die Familie doch auch. Aber er wollte das Erbe haben, um ins Ausland zu gehen. Was hätte ich machen sollen? Ja. Es war schwierig. Warum hat er das bloß gemacht? Ja, ich weiß, die jungen Leute, sie müssten ihren Weg finden. Müssen ihren eigenen Weg gehen. Und doch, so als Eltern, wir mussten ihn loslassen, gehen lassen. Und dann war es soweit. Er ging und ich dachte, ich sehe ihn nie wieder. Er wird wohl immer weg sein. Das war schwer. Es war sehr schwer für eine Mutter loszulassen, das Kind ziehen zu lassen, zu wissen, vielleicht habe ich ihn jetzt zum letzten Mal gesehen. Und dann kam auf einmal dieser Brief. Dieser Brief. Völlig überraschend. Und ich wusste überhaupt gar nicht, ob ich mich jetzt freuen soll oder... Ja, was ist denn jetzt schlimmer, wenn ich weiß und annehme, mein Sohn ist tot? Oder wenn ich erlebe, jemand hat das mitgekriegt, er hat sein Leben vor die Wand gefahren, er hat... Ja, alles Geld verprasst. Ist auf der Straße gelandet. Ist völlig runtergekommen. Er hungert, ist Haut und Knochen, hat einen Hilfsarbeiterjob angenommen als Schweinehirt. Oha. Ja, ich meine, er ist immer noch mein Sohn. Mein Kind. Und dann, heute Mittag, mein Mann rief übers Feld, Frau, Frau, er ist wieder da, schau, er lebt. Und ich hin und ich wusste sofort, wen er meint. In meinem Herzen, ich habe mich so gefreut, mein Sohn ist wieder da. Endlich, er lebt. Jetzt feiern sie da hinten. Und ich will auch feiern. Ich freue mich, mein Sohn lebt, er ist wieder da. Das ist gut. Ja, und dann? Ja, die Sache mit seinem Bruder. Wenn er nur nicht so stur wäre, dass er sich nicht mitfreut. Er ist verletzt, er ist sauer. Sein Bruder hat die Familie beschmutzt, die Familienehre in den Dreck gezogen. Und jetzt ist er total negativ drauf, will nicht mitfeiern. Ich glaube, ich werde noch mal mit ihm reden. Ich muss ihm das sagen. Wir hätten ihn doch genauso angenommen. Wir hätten ihn doch genauso, wir haben ihn doch genauso geliebt. Er hat doch auch alles bekommen, was er brauchte. Er hat doch keinen Mangel gehabt. Ja, ich werde mit ihm reden. Das mache ich jetzt.
Kann man das bei so einer Feier miteinander reden, wenn die einen miteinander laut singen? Ernste Themen besprechen, geht das überhaupt? Ich muss mal mit dir reden. Manchmal geht das gut, dass man bei so einer Feier sich mal zur Seite setzen kann und sagen kann, komm, ich muss mal mit dir reden, lass uns mal zur Seite gehen. manchmal passt das nicht. Das ist so, wenn man Kinder hat, der eine ist so, der andere ist so. Wenn man 3 Kinder hat, wenn man 4 Kinder hat, wenn man 5 Kinder hat, der eine ist so, der eine ist so, der andere ist so, der nächste ist so. Der eine ist ein Musterschüler, ein Musterknabe, macht immer alles richtig. Und er kann auch alles. Er ist der Ältere, man kann ihm alles anvertrauen, er schafft das. Er macht nie irgendwelche Mucken, er macht das, weil er das kann, weil man sich auf ihn verlassen kann. Und der Jüngere ist genau das Gegenteil. Er scheint sich in seinem Leben darauf vorbereitet zu haben, so wie mein Bruder will ich nie werden. Immer nur alles richtig machen, das ist ja so langweilig. Ich muss hier raus, ich platze sonst. Ich werde mein Leben doch nicht in diesem Kaff verschwenden. Hier bleibe ich doch nicht. Ich will das Leben erleben. Ich will endlich was erleben und nicht immer nur bei Vatern auf dem Feld sein und irgendwas rumhacken oder irgendwas anpflanzen oder die Kühe drüber treiben. Ich gehe kaputt hier. Der eine, der sich als Musterknabe erweist, weil er das tut, was der Vater möchte. Und der andere, der immer genau das Gegenteil macht, weil es ihm Spaß macht, endlich ein wenig aufzumucken und zu zeigen, dass er auch da ist, dass nicht nur der Ältere da ist, der immer alles richtig macht. In dem Moment, wo er sagt, so jetzt ist der Moment gekommen, geht er zu seinem Vater hin und sagt, Papa, guck mal, dass du das Geld zusammenkriegst, ich will hier raus. Ich will das Erbe haben. Ja, das ist so, als ob der Vater schon gestorben wäre und die Mutter vielleicht auch. Das Erbe sich auszahlen zu lassen in dem Moment, wo beide noch leben, das ist schon eine Beleidigung. Das tut so, als ob ich sehe dich sowieso nicht wieder, bevor du lebst und stirbst. Da muss man schon als Vater schlucken, wenn der Sohn kommt und sagt, gib mir das Erbe, ich habe mit euch sowieso nichts mehr am Hut. Das tut weh. Das tut weh, wenn der Vater alles, was er hat und ist, in das hineingesteckt, in den Hof hineingesteckt hat und immer dafür gesorgt hat, dass die Familie was zu essen hatte, dass sie zu arbeiten hatten, dass sie zu essen hatten und der Jüngste das so mit den Füßen tritt. Gib mir das, was mir zusteht. Hier habe ich nichts mehr verloren. Auf Wiedersehen. Das ist schon bitter. Der Jüngere, der sich vorgenommen hat, genauso wie mein älterer Bruder will ich nie werden. Naja, er lässt sich's auszahlen, geht ins Ausland, lebt in Saus und Braus, lebt so, als ob man keine Sorgen haben muss und so wie die Geschichte weitergeht, so muss sie ja weitergehen. Das Geld ist irgendwann zu Ende und dann kommt auch noch eine Hungersnot. Er landet nach 1, 2, 3 Wochen, landet er an der untersten Stelle der Gesellschaft. Einer erbarmt sich über ihn und sagt, okay, du kannst bei mir ins Schweinehüten kommen, aber wehe, du isst von dem, was die Schweine kriegen. Das ist wirklich die unterste Ecke. Wenn man nicht mal das kriegt, was die Schweine, meine Schweine, aber du nicht, dann ist man wirklich unten, wenn derjenige, der sich über deine Situation erbarmt, dir sowas sagt. Und er sagt, ist das die Freiheit des Lebens, die ich mir erträumt habe? Ist das das, wofür ich nicht versauern wollte auf dem Hof meines Vaters? Und er geht in sich und sagt, da muss ich was anderes tun. Bei meinem Vater haben die Tagelöhner mehr als ich jetzt hier in der Hungersnot und in dieser Situation. Gesagt, getan, er macht sich auf den Weg und dann gehen ihm bei dem Weg zu seinem Vater, gehen ihm 100.000 Fragen durch den Kopf. Was wird Vater wohl sagen, wenn ich jetzt so komme? Mit dem Lumpenkleid, mit dem Gestank vom Schweine. Das riecht nicht schön, das weiß jeder. Was wird Mutter sagen? Wird sich den Kopf ausheulen? Das hat sie ja vorher schon getan, das habe ich ja gesehen. Und dann, was wird mein Bruder sagen? Ha, habe ich dir doch gesagt, du schaffst es doch sowieso nur bis zum Geld ausgeben und dann landest du wieder hier. Ja, er hat recht gehabt. Und jetzt kommst du und willst wieder eingesetzt werden. Na, dann fange ich eben ganz unten an. Ich bin nicht mehr Sohn, sondern Tagelöhner. Behandelt mich wie ein Tagelöhner. Ist egal, alles besser als so, als wie jetzt. Was geht in jemandem vor, wenn er seine Fehler bekennen muss und gesagt hat, okay, durch dieses Nadelöhr gehe ich durch, aber ich weiß, wie mein Vater ist. Weihnachten kommt uns Gott entgegen. Ich möchte mit euch, mit Ihnen den Text lesen. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell holt das beste Gewand, zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger, bringt ihm ein paar Sandalen, holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein, denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden und sie begannen zu feiern. Der Vater kommt ihm entgegen, macht sich auf den Weg, kommt ihm entgegen. Und Jesus möchte seinen Leuten, die in seiner Feier um ihn herum sitzen, das deutlich machen. Gott kommt entgegen, er sieht uns von Weitem. Ob wir fern von ihm sind oder nahe, er kennt uns, er sieht uns, er kennt uns beim Namen, er sieht unsere Situation, weiß um die Dinge, die uns Mühe machen, die uns in unserem Leben Schwierigkeiten machen und kommt uns entgegen. Und bevor der Sohn seine ganzen vielen Sätze zu Ende hat, nimmt ihn der Vater in den Arm. Jesus beschreibt mit diesem Gleichnis ja das Verhältnis, was Gott hat zu uns. Möchte deutlich machen, dass Gott ein liebender Vater ist. Gott kommt uns entgegen. Aber was hat das mit Weihnachten zu tun? Ist das so eine Weihnachtsgeschichte, die man normalerweise Land auf, Land ab hört zu Weihnachten? Die Christenheit berichtet davon, dass Gott uns in Jesus Christus entgegenkommt. Bevor wir unsere Fehler eingesehen haben, hat Gott schon seinen Sohn gesandt und lässt ihn in der Krippe zu Bethlehem auf diese Welt kommen. Bevor wir irgendwas wahrnehmen von dem, was in unserem Leben falsch oder richtig ist, hat Gott schon die nächsten Schritte getan. Er wartet auf uns, ja, und dann, er geht einen Schritt auf uns zu, einen ganzen Weg. Weihnachten ist tatsächlich das Fest, wo wir miteinander feiern, dass Gott uns entgegenkommt. Gott uns sieht und uns kennt und die Dinge kennen, mit denen wir zu tun haben, Schwierigkeiten haben. Gott ist es nicht egal, nicht gleichgültig, dass wir mit diesem oder jener Situation kämpfen oder da Probleme haben. Nein, sicherlich nicht. Weihnachten, das Fest, wo Gott uns sieht und uns entgegenkommt. Natürlich hat er was falsch gemacht, der jüngere Sohn. Das weiß er, das wissen alle. Die Mutter weiß das, der Vater weiß das, der Bruder weiß das, Onkel, Tante, was weiß ich was, all die Leute wissen das. Wenn da nicht der ältere Bruder wäre, wenn der Vater sich so erbarmt und die Mutter sowieso schon geweint hat, warum ist er gegangen, dann müsste doch eine Feier eigentlich möglich sein, wenn da nicht der andere wäre. Und auch das gehört ja zur Geschichte. Wir wissen, das gehört zu unserem Leben, wenn da nicht der andere wäre. Man könnte ja mit Gott so fröhlich leben, aber wenn der andere nicht da wäre. Ich könnte ja so ein freundlicher Mensch sein, wenn du nicht wärst. Und wenn ich dich schon sehe. Das ist unsere Realität. Natürlich ist das unsere Realität. Und genauso gehört das in diese Geschichte hinein. Man könnte mit Gott so schön versöhnt leben, wenn nicht der andere da wäre. Auch das möchte ich lesen. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Ja, wo denn sonst? Er hat wieder gearbeitet. Das ist sein Platz. Er war auf dem Feld, kommt nach Hause und sagt, was ist das denn? Ich arbeite, die feiern. Irgendwas läuft hier schief. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von Weitem im Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort, und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen. Eigentlich war er froh, dass dieser Kerl endlich weg ist. Denn er musste ja immer arbeiten und dieser Esser war dann weg. Eigentlich so traurig. Was kann man mit so jemandem anfangen? Er ist weg jetzt, ein Glück, lass ihn doch ziehen. Jetzt ist er wieder da. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort, und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Das kann ich nachvollziehen. Ich arbeite und der kommt und sie feiern. Irgendwas läuft hier schief. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu, aber er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir auch nie nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Kind, sagte der Vater, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Ich will das mal auf die Weihnachtsfeier beziehen. Stellt euch mal vor, ihr feiert diese Weihnachtsfeier. Der Vater ist da, ein gestandener, erfolgreicher Mann. Früher hat er immer hart durchgegriffen, jetzt ist er so ein bisschen weise geworden. Er schmückt den Tannenbaum, so machen das Männer ja zu Weihnachten. Die Mutter, die kommt ja in dieser Geschichte eigentlich gar nicht vor, hilft ihm, deckt den Tisch schon mal, denn nachher kommen ja Tanten und Onkel, Oma und Opa, was weiß ich was, Onkel Frieda und Tante Klara oder wer auch immer dann kommt. Und man muss sich ja vorbereiten, das heißt, sie hilft ihm ein bisschen, sie deckt den Tisch schon mal, holt die Getränke, aber noch kochen ist ein bisschen früh. Und dann ist der ältere Sohn, der immer alles richtig gemacht hat, ist in seinem Zimmer, packt die letzten Weihnachtsgeschenke noch ein für die Eltern, für Oma und Opa, für Tante Klara, Onkel Frieda, wer auch immer dann noch kommt, denn er macht ja alles richtig und seine Geschenke sehen immer wunderschön aus. Und dann geschieht das. Plötzlich Stimmengewirr, die Gäste sind da, viel zu früh. Er ist ja noch gar nicht fertig. Vater fängt an, laut zu reden, ganz aufgeregt. Mutter fängt an zu schluchzen. Man hört plötzlich Musik. Unruhe im Haus. Geruch eines Festessens. Eigentlich wollten die Großeltern ja erst in der Stunde kommen. Was ist denn da los? Und dann macht er sich auf und geht ins Wohnzimmer oder zum Wohnzimmer, macht ein bisschen die Tür auf und da steht er. Da steht er, nicht Opa, nicht Onkel Frieda, nicht was weiß ich wer, sondern sein Bruder. Dieser Kerl, der die andere Hälfte des Reichtums mitgenommen hat, alles verprasst hat, ist gerade dabei, ein neues Oberhemd überzuziehen, den neuen Anzug anzuprobieren, denn für die Feier, Oma und Opa kommen ja gleich. Wir wollen ja Weihnachten feiern. Wie wirkt das auf den älteren Bruder? Wie würde das auf dich wirken, wenn der Jüngere in dieser Form plötzlich da ist und die Feier kaputt macht? Er kommt viel zu früh, es wird schon geschlachtet. Man hat schon getanzt und er ist noch dabei, die Weihnachtsgeschenke zu schnüren. Wie würde das auf dich wirken? Ich kann den älteren Bruder super nachvollziehen und verstehen. Wut entbrannt geht er auf sein Zimmer. Die ganze Weihnachtsfeier ist verdorben. Er ist stinksauer auf seinen Bruder, diesen Versager. Damit hat er nicht gerechnet und dass er ausgerechnet heute zur Feier kommen muss – zur Weihnachtsfeier. Er stinksauer auf die Eltern, die bei dem jüngeren Bruder sowieso immer alles durchgelassen haben. Bei mir waren sie streng, aber bei ihm, da waren manchmal 5 Grad, das war schon immer so und jetzt schon wieder. Offensichtlich kriegt mein Vater es nicht mehr hin, einen klaren Gedanken zu fassen, wenn mein jüngerer Bruder kommt. Wir kennen all diese Fragen, diese Vorwürfe. Mir hast du nicht mal ein Ziegenböcklein gespendet und gegrillt und dem grillst du jetzt das Mastkalb? Bist du nicht ganz dicht? Und ich soll mitfeiern? Wo lebt ihr eigentlich? Das ist schon hart. Irgendwann in der Mitte der Feier merkt der Vater, dass der ältere Sohn nicht da ist. Ja, man kümmert sich ja auch um den Jüngeren. Oma und Opa sind da, Onkel Frieder, Tante Clara, sie sind alle da, sie feiern miteinander, fragen den Jüngeren vielleicht, was er so alles erlebt hat. Und dem Vater fällt dann irgendwann auf, der ältere Sohn, der fehlt ja, der ist ja gar nicht da. Er stiehlt sich aus der Feier raus und versucht ihn irgendwo im Hause zu finden, findet ihn auf seinem Zimmer, will mit ihm reden und dann kriegt er die volle Breitseite ab. Die ganzen Vorwürfe über die ganzen Jahre, immer nur arbeiten und arbeiten. Und wenn der kommt, man kann verstehen, dass die beiden dann ein langes Gespräch haben. Wie würdest du als Vater reagieren, wenn du 2 Söhne hast, die sich gegenseitig diese Vorwürfe machen und ja doch recht haben? Der eine, dem das alles zu langweilig ist, und der andere, der immer nur wahrnimmt, dass der Jüngere vorgezogen wird. Bei mir war der Vater noch streng, aber bei dem geht alles durch. Weihnachtsfeier in dieser Form, wie sieht das bei euch zu Hause aus? Vater und Sohn reden lange miteinander. Vater versucht ihm deutlich zu machen, dass er ja die ganze Zeit da war und dass alles, was ich gegessen habe, habe ich immer mit dir geteilt. Du warst da. Und stell dir vor, du bist nie so tief gerutscht wie dein Bruder. Das hast du nicht nötig gehabt. Kind. Auch der Vater hat ja recht, aus seiner Sicht. Reden miteinander und Gott kommt entgegen. Das ist das, was Jesus eigentlich mitteilen möchte. Er kommt dem Jüngeren entgegen, der Unrecht hat, der alles falsch gemacht hat. Und er kommt dem Älteren entgegen, der alles immer richtig gemacht hat, aber in sich so verbittert ist, dass er nicht mehr mitfeiern kann. Weihnachten, das Fest der Familie. Ab irgendeiner Menge an Weihnachtsliedern kann man das Süßliche nicht mehr ertragen, wenn man als Familie aufeinander stößt und man nie hat darüber reden können. Irgendwann muss der Vater sich denn das Herz nehmen und seinen älteren oder seinen jüngeren Sohn aufsuchen und mal mit ihm reden. Ja, Gott kommt uns entgegen, er macht uns das vor. Paulus schreibt im Römerbrief Kapitel 5, als wir alle noch Sünder waren, hat Gott uns seinen Sohn gesandt. Nicht als wir schon halbwegs auf der Strecke waren, sondern in dem Moment, wo wir eigentlich noch weit, weit entfernt waren, da hat Gott uns gesehen und hat seinen Sohn schon geschickt. Die Bibel nennt das die vorlaufende Gnade. Die Gnade Gottes läuft dir immer ein Stückchen voraus. Das ist das Fest der Christenheit. Dass wir davon reden, dass Gott uns entgegenkommt. Dass er nicht mit der Peitsche und dem Zeigefinger hinter uns steht. Ich nehme dich erst an, wenn du so richtig wirst. Wenn du alles richtig machst. Dann können wir mal drüber reden, ob ich dich in den Himmel lasse oder so. Sondern Gott kommt uns entgegen. Und bevor diese ganzen Sachen der Vergangenheit miteinander geklärt sind, feiert der Vater mit seinem Jüngsten und der ganzen Verwandtschaft ein Fest. Gott feiert. Gott kommt uns entgegen. Die Botschaft zu Weihnachten, der Heiland ist geboren. Derjenige, der meine Fehler trägt. Ja, das gehört natürlich auch mit dazu, dass Gott das thematisiert. Jesus wird unsere Schuld tragen. Er wird dann am Kreuz von Golgatha sterben. Dass wir nicht alles richtig machen, das wissen wir. Das braucht uns niemand zu erzählen. Aber dass Gott das offen ausspricht und sagt, für deine Fehler lasse ich ihn bezahlen, aber ich möchte, dass du mit mir feierst. Das ist schon eine Botschaft, die ist schon steil. Gott kommt auf diese Erde in Jesus Christus und wird ganz persönlich, wird für uns zum Vater, der uns kennt. Und der uns in den Arm nimmt und uns zunächst einmal, bevor wir irgendwas sagen, einen Kuss schenkt und uns umarmt. Das wünsche ich jedem von uns, dass wir das zu Weihnachten spüren und merken, dass Gott uns so entgegenkommt. Amen.